NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zu diesen Themen. Weitere Ausschreitungen in Israel. Die SPD will sich für die Zukunft neu aufstellen. Streit in der Union um die Flüchtlingspolitik. Dazu auch unser Kommentar. In Weißrussland lässt sich Diktator Lukaschenko wiederwählen. Abschluss der Tagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds in Lima. Die Landtagswahl in Wien und der Sport mit einem Ausblick auf das EM-Qualifikationsspiel Deutschland gegen Georgien heute Abend in Leipzig. Im Studio Ferdinand Klien. Nach dem schweren Terroranschlag gestern in Ankara wurde dort heute eine anfangs ruhige Trauerkundgebung zu einem Protestzug gegen die Regierung. Die Demonstranten werfen der Staatsführung vor, in den Anschlag verwickelt zu sein. Die Regierung weist diese Vorwürfe zurück. Die Wahrheit dürfte kaum jemals ans Licht kommen. Hören Sie unseren Korrespondenten Thomas Bormann.
Tausende Menschen hatten sich bereits heute früh im Zentrum der türkischen Hauptstadt Ankara versammelt, um der Opfer des Anschlags zu gedenken. Direkt bis zum Anschlagsort, vor dem Hauptbahnhof Ankaras, durften sie nicht ziehen. Der Platz ist noch von der Polizei abgesperrt. Der ruhige Trauermarsch wandelte sich schnell zu einem lauten Protestzug. Die Demonstranten bezichtigten die Regierungspartei AKP und Staatspräsident Erdogan, hinter diesem Anschlag zu stecken. Mörder Erdogan, rufen Hunderte in Sprechchören. Die Polizei greift nicht ein. Die Demonstranten werfen Erdogan vor, er wolle Unfrieden stiften und die kurdische Opposition schwächen, damit er sich selbst vor seinem Volk als Garant für Stabilität und Ruhe darstellen könne, damit seine islamisch-konservative Partei, die AKP, bei den Wahlen in 3 Wochen ihre alte Mehrheit zurückgewinnen könne. Ein schwerer Vorwurf gegen den Staatspräsidenten, aber bei dieser Trauerkundgebung sind die meisten Teilnehmer überzeugt, dass es so war, dass die eigene Regierung mit den Tätern unter einer Decke steckt. Selahattin Demirtas, einer der beiden Chefs der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP, sieht das ebenso. Der Anschlag gestern sei ein Angriff des Staates gegen das eigene Volk gewesen. Eine junge Frau, die heute in Ankara mitdemonstrierte, brachte die Gefühle der Protestierenden auf den Punkt. Wir sind in großem Schmerz und voller Wut. Aber wir wollen unsere Wut zeigen. Bei uns hat sich so viel Wut aufgestaut. Wut, die sich gegen die eigene Regierung richtet. Ein Teilnehmer der Trauerkundgebung sagt ganz offen: Gestern haben wir uns hier zu einer Friedensdemonstration getroffen. Sie haben uns weggebombt. Jeder weiß genau, wer die Täter sind. Die Regierungspartei AKP hat das Land in den Bürgerkrieg geführt, um an der Macht zu bleiben. Die Regierungspartei AKP schreckt nicht davor zurück, dieses Land ins Feuer zu stürzen. Harte Worte und heftige Vorwürfe, die türkische Regierung ebenso heftig zurückweist. Die Regierungspartei AKP dreht den Spieß um und verdächtigt die kurdische PKK, hinter diesem Anschlag zu stecken. So zeigt das Bombenattentat von gestern einmal mehr, wie unversöhnlich die türkische Gesellschaft in 2 Lager gespalten ist.
Israel und die besetzten Gebiete kommen nicht zur Ruhe. Seit 10 Tagen gibt es Anschläge und Übergriffe. Ein Opfer bleibt auch die Wahrheit in einem Land mit Militärzensur. Christian Wagner über den jüngsten Zwischenfall, der offenbar glimpflich ausging.
Kurz nach 7 Uhr heute Morgen, im Berufsverkehr auf der Strecke vom Toten Meer hoch nach Jerusalem, soll es einen Terroranschlag gegeben haben. Eine Autobombe? Die Fahrerin, eine Palästinenserin, ist schwer verletzt. Auch ein Polizist hat Verletzungen erlitten. Der Sprecher der israelischen Polizei.
A female terrorist walked out of the vehicle after the vehicle was pulled over by police officers.
Die Terroristin sei aus dem Auto gestiegen, dann habe es im Wageninneren eine Explosion gegeben. Und so der Sprecher weiter, die Frau sei auf dem Weg nach Jerusalem gewesen, um in der Stadt einen Terroranschlag zu verüben. Dieser Darstellung widerspricht später ein Augenzeuge, den die palästinensische Nachrichtenagentur Maan zitiert. Der Mann sagt, das Auto habe einen Defekt gehabt, im Inneren sei ein Feuer ausgebrochen, der Airbag ging auf. Nach 10 Tagen ständiger Anschläge ist die Stimmung gereizt. Thema in den Radionachrichten war am Morgen noch der Abschuss von Raketen aus dem Gazastreifen in der Nacht. Die israelische Luftwaffe reagierte und bombardierte 2 Ziele in dem abgeriegelten Palästinensergebiet. Ein Wohnhaus stürzte ein, eine schwangere Frau und ein Kleinkind kamen ums Leben. Insgesamt 11 Palästinenser sind seit Freitag ums Leben gekommen, die meisten an den Sperranlagen entlang des Gazastreifens, getroffen durch Schüsse des israelischen Militärs. Aber auch heute versuchten rund 150 Palästinenser, durch eine Lücke in den Sperranlagen aus dem Gazastreifen herauszukommen. In den israelischen Zeitungen wird die Frage aufgeworfen, ob die Armee denn darauf vorbereitet sei, wenn womöglich Zehntausende aus Verzweiflung den Zaun stürmen. In Jerusalem beschäftigte sich die Regierung von Ministerpräsident Netanyahu allerdings mit den Unruhen der vergangenen Tage. Das Kabinett beschloss einstimmig, dass Steinewerfer für mindestens 10 Jahre in Militärhaft genommen werden sollen. Die Eltern von minderjährigen Steinewerfern sollen hohe Geldstrafen zahlen. In Jerusalem sind Polizei- und Grenzschutzeinheiten immer wieder verstärkt worden. Jetzt beruft die Regierung sogar Reservisten ein, um noch mehr Uniformierte auf die Straßen zu bringen. Und Netanyahu fordert den Generalstaatsanwalt auf, gegen die arabische Parlamentsabgeordnete Hanan Zoabi zu ermitteln, wegen Aufwiegelung. Sie habe in einer Zeitung der Hamas die Palästinenser dazu aufgerufen, zu Hunderttausenden zur Al-Aqsa-Moschee zu kommen. Dann könne daraus eine echte Intifada, ein Aufstand der Palästinenser gegen die Besatzung, entstehen. Der Tempelberg mit Al-Aqsa-Moschee und Felsendom ist für beide Seiten ein Symbol. Die Muslime unter den Palästinensern fürchten, dass ihnen der Zugang zu ihrem edlen Heiligtum genommen werden soll. Um dagegen zu protestieren, rufen sie für Dienstag zu einem Generalstreik auf.
Zurück ins Inland. Wie geht es weiter mit der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands? Auch seit Beginn der Flüchtlingskrise kann sich die Partei nur schwer positionieren. Zwar verliert die Union in Umfragen weiter an Zustimmung und liegt bei etwa 38%, doch die Sozis verharren bei 25%. Auf einem Perspektivkongress in Mainz war unser Korrespondent Peter Mücke dabei.
Eigentlich sollte es beim Perspektivkongress um die ganz großen Linien gehen. Unter dem Motto "Wir schreiben Deutschlands Zukunft" hatte die SPD nach Mainz geladen, um abseits der Tagespolitik über Strategien für die Zeit nach 2017 zu beraten. Doch am Ende war es dann doch das Flüchtlingsthema, das den Kongress und die Rede des Parteivorsitzenden bestimmte.
Die Menschen in Deutschland fragen, wie soll das weitergehen? Schaffen wir das wirklich? Was bedeutet das für mein Leben und das meiner Kinder? Bekomme ich Konkurrenz auf dem Arbeits- oder Wohnungsmarkt? Auf wie viel müssen wir verzichten, um den Flüchtlingen zu helfen? Bleibt Deutschland das Land, das wir kennen und schätzen? Oder verändert es sich? Und wenn ja, wohin?
Auf diese Fragen müssen die Politik Antworten geben, sagt Sigmar Gabriel. Und von CDU und CSU seien diese Antworten nicht zu erwarten.
Die Union pendelt zwischen dem "Wir schaffen das" von Angela Merkel und "Grenzen zu" von Horst Seehofer. Und die Wahrheit ist, beide Antworten sind eigentlich Ausdruck von Hilflosigkeit.
Auf diese Auseinandersetzung dürfe sich die SPD gar nicht erst einlassen. Es gehe darum, in Deutschland und Europa die Bedingungen zu schaffen, damit die Integration der Flüchtlinge gelingen könne. Seine Rede vor rund 800 SPD-Anhängern nutzte er, um noch einmal eine Begrenzung der Zuwanderung zu fordern.
Jeder weiß, dass wir es auf Dauer nicht schaffen werden, jedes Jahr mehr als 1 Million Flüchtlinge nicht nur aufzunehmen, sondern gut zu integrieren. Das weiß jeder. Übrigens weiß es auch Angela Merkel, aber sie spricht es nicht aus, weil sie dann sagen müsste, welche Bedingungen sie schafft, damit umzugehen.
Aus Sicht von Gabriel braucht es einen starken und solidarischen Staat, um die Krise zu bewältigen. Dazu müsse der Bund für 2016 die zugesagten 4 bis 6 Milliarden Euro dauerhaft an Länder und Kommunen bezahlen. Die wichtigste Aufgabe sei es jetzt, eine Spaltung der Gesellschaft zu verhindern. Es dürften keine Versprechen gemacht werden, die am Ende nicht gehalten werden könnten.
Und zur Wahrheit gehört, dass es keine schnellen Lösungen gibt, dass die Menschen, die sich auf den Weg zu uns nach Europa und Deutschland machen, nicht durch geschlossene Grenzen und nicht einmal durch Zäune aufgehalten werden können.
Vizekanzler Gabriel scheint also das Thema Flüchtlinge nutzen zu wollen, um sich vom Koalitionspartner zu distanzieren. In der Tat verliert die Union in Umfragen, ohne dass die SPD allerdings bislang davon profitieren konnte. Aus Sicht des SPD-Chefs hat seine Partei aber auch ein strukturelles Problem. Geht es nach ihm, müssten sich die Sozialdemokraten viel stärker an die Mitte der Gesellschaft wenden.
Sich an die Mitte der Gesellschaft zu richten, ist übrigens etwas anderes, als sich einer vermeintlichen Mitte der Gesellschaft anzupassen. Wenn man der SPD über die Mitte regen, dann kriegen wir gleich alles zittern. Es ginge wieder um die Agenda. Das ist ja ein irgendwie komischer Reflex bei uns geworden.
Ein Reflex, der im Sommer zu beobachten war, als Gabriel mit einem Impulspapier vor allem bei den Parteilinken für Aufruhr sorgte. Darin hatte er unter anderem gefordert, die SPD müsse sich wieder stärker der arbeitenden Mitte zuwenden.
Für mich persönlich soll das die Aufforderung sein, dass wir die jetzt mehr als 40 Millionen Beschäftigten, dass wir die verstehen und ansprechen müssen, wenn wir eine Mehrheit zur Gestaltung unserer Gesellschaft erreichen wollen.
Ob ihm die Partei bei diesem Kurs folgen wird, ist jetzt noch nicht abzusehen. abzusehen. In Workshops haben die Sozialdemokraten am Nachmittag über Themen wie Arbeit, Bildung und digitales Leben diskutiert. Die Ergebnisse sollen Grundlage für das Programm der Zukunft sein.
Um das Flüchtlingsthema geht es heute Abend auch bei einem Sondertreffen der Innenminister im Kanzleramt. Könnte die Einrichtung von Transitzonen eine Lösung sein? Andrea Müller mit einem Ausblick.
Den Flüchtlingsstrom auf- und abdrehen wie einen Wasserhahn, das geht nicht, sagte Kanzleramtschef Altmaier der Bild am Sonntag. Eine Obergrenze kommt für den Gesamtkoordinator der Flüchtlingspolitik deshalb nicht in Frage. Offen zeigte sich Altmaier dagegen für Forderungen nach Transitzonen in Grenznähe. Sie werden Thema sein heute Abend im Kanzleramt. Einige Innenminister bezweifeln allerdings, ob solche Transitzonen was bringen. Roger Lewenz zum Beispiel aus Rheinland-Pfalz.
Es kommen jeden Tag 10.000 und mehr Flüchtlinge nach Deutschland. Das heißt, das müssen Riesenanlaufstationen sein. Die müssen dann sozusagen auch sicherstellen, dass die Menschen dort über mehrere Tage bleiben. Das ist bisher noch nicht möglich. Also wir wollen einfach mal hören, wie die Vorstellungen sind. Ich bin im Moment skeptisch, ob sowas realistisch umsetzbar ist. Aber wir hören natürlich heute Abend zu.
An den Flughäfen sind Transitzonen schon Praxis. Flüchtlinge können dort bis zu einer Woche festgehalten werden. Das Ziel ist, schnell abschieben, wer keine Chance hat zu bleiben. Bayern will solche Transitzonen. Die Erwartungen von Roger Lewenz, Vorsitzender der Innenministerkonferenz, gehen aber in eine andere Richtung.
Die Bundeswehr muss auf dem hohen Maß weiter Unterstützung leisten, erstens. Zweitens, das Bundesamt für Migration muss personell unbedingt und sehr schnell aufgestockt werden. Und natürlich die Frage, kriegen wir Bundesliegenschaften? Übernimmt der Bund eigene Kontingente, wie angekündigt? Wann werden diese Kontingente umgesetzt? Also ein ganzes Bündel an Themen, die wir mit der Kanzlerin besprechen werden.
Der Druck aus den Ländern ist gewachsen. Gemeinsam mit den Kommunen tragen sie die Hauptlast der Flüchtlingskrise. Vor allem die Suche nach winterfesten Unterkünften steht ganz oben auf der Agenda. Der Bund muss liefern, sagt Ralf Jäger, der Innenminister von Nordrhein-Westfalen.
Nur mit Zuversichtsrhetorik aller, wir schaffen das, kommen wir nicht weiter. Der Bund hat bis heute noch nicht einen einzigen Flüchtling untergebracht. Das leisten die Länder und die Kommunen. Die kommen langsam an ihre Aufnahmekapazitäten. Das gilt es heute Abend zu vermitteln.
Der größte Druck kommt derzeit aus Bayern. Die CSU droht mit einer Verfassungsklage gegen die Bundesregierung. SPD-Mann Jäger hält das nicht für hilfreich. Dass sich Risse auftun zwischen den Bundesländern, weist sein rheinland-pfälzischer Kollege Lewenz aber zurück.
In den letzten Monaten haben wir sehr eng beieinander gestanden. Das wird auch heute Abend zum Ausdruck kommen. Das ist keine Frage A und B, also SPD und CDU. Das ist eine Frage, kann der Bund uns und wird der Bund uns helfen, dass wir diese riesen Flüchtlingsströme bewältigen können?
Deutschland kann das nicht alleine schaffen, sagt Lewenz. Auch die europäischen Partner müssen mitziehen. Von der Bundeskanzlerin will er deshalb auch erfahren, was sie in Brüssel unternimmt, damit sich da was ändert.
Zum Streit innerhalb der Union über den Umgang mit der großen Zahl der Flüchtlinge nun der Kommentar im Echo des Tages von Christoph Prössl.
Die Distanz zwischen Horst Seehofer und Angela Merkel könnte kaum größer sein. Der bayerische Ministerpräsident droht der Bundesregierung mit einer Klage. Damit gibt er sich in peinliche Nachbarschaft. Die AfD hat die Kanzlerin gleich persönlich angezeigt. Doch wenn der Pulverdampf verweht, wird deutlich, dass die Differenzen zwischen Seehofer und Merkel fundamental sind. Die Auseinandersetzung reduziert sich auf die Frage, ob die Bundesregierung die Grenzen schließen sollte. Merkel hat deutlich gemacht, dass sie das nicht will. Dafür hat sie gute Gründe, rechtliche zum Beispiel und politische. Die Nachbarstaaten Deutschlands müssten folgen, wenn die Bundesrepublik Zäune baute. Ein Wettlauf um Abschottung wäre die Folge und würde den Schengen-Raum, den freien Reiseverkehr und den Austausch von Waren beenden. Eine zentrale europäische Errungenschaft wäre Geschichte. Die Europäische Union wäre auf Jahrzehnte geschwächt. Ein hoher Preis, wenn es auch anders geht. Auf europäischer Ebene wird Merkel eine Quote für die Verteilung durchsetzen müssen. Daran hängt viel, auch ihre politische Zukunft. Nur wenn sie durch einen solchen Mechanismus das zusammengebrochene Dublin-System ersetzen kann, wird Europa wieder als handlungsfähig wahrgenommen. Auch wenn derzeit die Umfragen nahelegen, dass viele Menschen lieber eine Politik Seehofers umgesetzt sähen, Merkels Ansatz ist richtig. Denn hohe Grenzzäune und Bilder von Flüchtlingen, die vor den Toren Europas kampieren oder umkommen, wollen viele Menschen in Deutschland auch nicht sehen. Die Schwierigkeit besteht also darin, der einfachsten, aber auch unsinnigsten Lösung, Grenzen dicht, zu widerstehen. Zuzug reduzieren, darüber herrscht Einigkeit bei SPD, CDU und sogar CSU. Bleiben für Merkel die Mittel und Wege, die so wenig griffig, dafür abstrakt und abgehoben klingen. Viel mehr Geld für die Nationen, in denen Millionen Flüchtlinge ausharren. Intensive diplomatische Bemühungen um Frieden und Stabilität in den Krisenregionen. Eine europäische Flüchtlingspolitik. Innenpolitisch sind die Aufgaben klar. Integration, gerechte Lastenverteilung zwischen den Ländern, beschleunigte Asylverfahren, schnellere Abschiebungen, Transitzonen einrichten. Der simplen Forderung, nach der Wiedereinführung der Schlagbäume in Europa nachzugeben, hieße einen Schaden verursachen, der durch einen zweifelhaften Nutzen nicht kompensiert wird.
Christoph Prössl kommentierte im Echo des Tages von WDR 5 und NDR Info. Weißrusslands Präsident Alexander Lukaschenko wird auch Europas letzter Diktator genannt. Doch mit Hilfe Moskaus kann sich sein Regime noch halten. Heute lässt er sich erneut wählen und kaum jemand glaubt, dass diese Wahl ohne Fälschung stattfindet. Markus Ambale mit Eindrücken aus Minsk.
Ilja ist Student, Anhänger der Opposition und deshalb auch schon vom Geheimdienst bedrängt worden. Heute ist Ilja Wahlbeobachter in einem Wahllokal im Zentrum von Minsk. Er hat keine Illusionen. Natürlich weiß alle Welt, dass es bei unseren Wahlen ganz viele Fälschungen und Verstöße gibt. Auf den ersten Blick ist von Verstößen nichts zu sehen. Freundliche Wahlhelfer, Wahlkabinen mit Vorhängen und transparente Wahlurnen. Es gibt Musik und ein kleines Buffet. Doch manipuliert werde eben an anderer Stelle, erklärt Ilja. Wir beobachten die Wahlbeteiligung, wollen auch wissen, ob Menschen gezwungen werden, herzukommen. Denn bei uns an der Uni war es so, dass Studenten massenhaft zur Wahl gedrängt wurden. Eine hohe Wahlbeteiligung ist für Staatschef Lukaschenko genauso wichtig wie der eigentliche Wahlsieg. Dabei ist egal, dass Ergebnisse von mehr als 80% nicht auf demokratische Art zustande kommen. Das Regime inszenierte die Abstimmung heute als Feiertag. Dieser Wahlvorstand ließ sich davon anstecken. Dass der Tag heute so sonnig ist, spricht dafür, dass sich Weißrussland Frieden und Sonne wünscht. Jeder in unserer Republik möchte, dass in seinem Haus Frieden herrscht. Frieden, Ordnung und Stabilität, das verspricht Lukaschenko seinen Bürgern. Er lässt dabei keinen Wettstreit um politische Ideen zu, kontrolliert alles. Im Land hat sich deshalb Lethargie breit gemacht. Wirtschaftlich geht es bergab. Die meisten der 10 Millionen Weißrussen versuchen, irgendwie über die Runden zu kommen. Dass die Bevölkerung geschlossen hinter ihrem Präsidenten stehe, stimme absolut nicht, erklärt der Politologe Valery Kabaljewitsch. In Weißrussland kann man die Wähler in drei Gruppen einteilen. Die Wählerschaft von Lukaschenko, 30-40%, die Anhänger der demokratischen Opposition, etwa 25%, und dann die Unentschlossenen, die zwischen Staatsmacht und Opposition stehen. Doch die einzige Oppositionskandidatin auf dem Wahlzettel hat keine Chancen. Eine Proteststimmung wie vor 5 Jahren gibt es nicht. Zu eingeschüchtert und zu zerstritten ist die Opposition derzeit. Von einem ruhigen Wahltag ohne Zwischenfälle erhofft sich Staatschef Lukaschenko außenpolitische Vorteile. Denn die EU hat angedeutet, ihre Sanktionen gegen das Lukaschenko-Regime zu lockern, wenn aus Minsk positive Signale kommen. Dass die Wahlbeobachter die Abstimmung von heute als demokratisch bezeichnen, ist allerdings ausgeschlossen.
Erstmals seit 50 Jahren hat eine Tagung des Internationalen Währungsfonds in einem lateinamerikanischen Land stattgefunden. Eine Woche lang trafen sich in der peruanischen Hauptstadt Lima führende Wirtschaftswissenschaftler, die G20-Finanzminister und Vertreter von Nichtregierungsorganisationen mit unterschiedlichen Erwartungen und eben auch Ergebnissen. Bettina Meyer.
Grund zur Freude hatten die Finanzminister, denn geschlossen als G20-Staaten brachten sie zusammen mit der OECD eine Vereinbarung zur Bekämpfung von Steuerschlupflöchern auf den Weg. Sie sieht einen umfassenderen Austausch von Steuerdaten zwischen Regierungen vor, soll Briefkastenfirmen das Handwerk legen, erklärte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble.
Wir haben diesen Prozess innerhalb der G20 mit einer für globale Verhältnisse bemerkenswert kurzen Zeit nun doch zu einem ersten Abschluss gebracht.
Doch dann war es schon wieder vorbei mit dem Lob, denn der IWF sorgt sich um die schwächelnde Weltwirtschaft. Niedrige Rohstoffpreise, ein langsameres Wachstum in China und in den Schwellenländern veranlassten IWF-Chefin Christine Lagarde dazu, ihre Wachstumsprognose noch einmal zurückzuschrauben. 3,1% soll die Weltwirtschaft in diesem Jahr zulegen. Im kommenden Jahr sind es immerhin wieder 3,6%.
Allerdings ist der konjunkturelle Himmel aus meiner Sicht nicht ganz so düster wie mancher Beobachter ihn derzeit schildert. Denn in den meisten fortgeschrittenen Volkswirtschaften setzt sich die Erholung fort.
So Bundesbankchef Jens Weidmann. Damit sei Europa zum ersten Mal seit der Euro-Krise nicht mehr Sorgenkind. Auch der Flüchtlingsansturm auf Europa bereitete den IWF-Teilnehmern Sorgen. Da der Krieg in Syrien, im Irak und in Afghanistan den Mittleren Osten noch mindestens 10 Jahre beschäftigen dürfte, muss Europa dringend mehr Geld investieren in die Integration von Flüchtlingen und in die Verbesserung der Lage in deren Herkunftsländern, räumte Wolfgang Schäuble ein.
So, es muss alles in Europa gelöst werden. Dafür werden wir einen zusätzlichen Finanzierungsbedarf haben. Der wird nicht alleine aus dem mittelfristigen Finanzrahmen der Europäischen Union zu bedienen sein. Was das für den Haushalt bedeutet, weiß ich nicht.
Die Einführung eines Flüchtlingssolis, eines Aufschlags, zum Beispiel auf die Mineralölsteuer, sagte Schäuble weder zu noch dementierte er. Bundesregierung und EU-Kommission schlossen Gespräche über den Soli aus. Zu guter Letzt machte in Sachen Flüchtlingshilfe dann nicht der IWF Nägel mit Köpfen, dafür aber die Weltbank. Weltbankpräsident Jim Yong Kim kündigte eine Kredit- und Förderinitiative für Länder des Mittleren Ostens an, die besonders von dem Flüchtlingsansturm betroffen sind. Insgesamt also doch ein zufriedenstellendes Ergebnis, auch wenn es wenig Zusagen vom Internationalen Währungsfonds gegeben hat.
Noch einmal zurück zum Flüchtlingsthema. Der Streit um die Aufnahme dieser Menschen hat auch den Wahlkampf in der österreichischen Hauptstadt Wien bestimmt. Sie ist zugleich ein Land Österreichs und gilt als weltoffen, hat sie doch viele internationale Organisationen. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der rechten FPÖ und der SPÖ gab es laut ersten Hochrechnungen nicht und die bisherige rot-grüne Mehrheit im Rathaus könnte auch knapp erhalten bleiben. Dieser Bericht von Carla Engelhardt hat uns soeben erreicht.
Das Duell in Wien scheint entschieden. Die SPÖ bleibt Nummer 1 in Wien und wurde nicht abgewählt. Herausforderer FPÖ liegt nach Hochrechnung auf Platz 2, aber mit knapp über 30% der Wählerstimmen. FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache meinte:
Wir haben immer gesagt, die 30%-Marke zu überspringen, die Verfassungssperrminorität ist unser Ziel und alles andere wäre wirklich ein blaues Wunder.
Das bleibt wohl aus. SPÖ-Spitzenkandidat Heinz-Christian Strache wird wohl in die Bundespolitik zurückkehren. Für 2/3 der Wählerinnen und Wähler standen die Themen Flüchtlinge und Asyl im Vordergrund. Die Wien-Wahl war zugleich ein Test für die Stimmung in Österreich in Zeiten der Flüchtlingskrise. Die scheint wohl nicht so schlecht zu sein wie befürchtet. Dennoch haben die Sozialdemokraten Verluste hinnehmen müssen. Der amtierende und vermutlich auch künftige Bürgermeister Michael Häupl kündigte bereits nach seiner Stimmabgabe heute Mittag Reformen für die SPÖ an.
Wir haben noch immer eine Organisation, die über weite Strecken sich an frühere Zeiten anlehnt. Mit einer Retropolitik werden wir in Zukunft nicht realisieren.
Die Fortsetzung der rot-grünen Koalition im Wiener Rathaus scheint trotz der Verluste bei Rot-Grün möglich. Der Politologe Peter Filzmeier schätzt ein:
Es ist für die SPÖ ein gutes Ergebnis. Sensationell wäre etwas weitgehend, aber wir haben jetzt eine Status-Quo-Wahl. Die SPÖ kann mit den Grünen wieder eine Regierung bilden. 54 Mandate sind ausreichend. Ja. Wahrscheinlich ist, dass sich Rot-Grün relativ bald formiert, auch wenn es noch ein paar Windungen und Wendungen im Verhandlungsgespräch geben wird.
Die konservative ÖVP ist in den einstelligen Bereich abgerutscht. Die liberalen Neos, die zum ersten Mal bei Wiener Landtagswahlen antreten, durften den Einzug in den Landtag wohl schaffen. Die Wahlbeteiligung war mit mehr als 70% hoch wie nie. Jede 5. Stimme wurde bei den Wien-Wahlen als Briefwahl abgegeben, mehr als 200.000. Diese Stimmen werden erst am Montag ausgezählt. Sie haben noch etwas Überraschungspotenzial.
Willkommen zum Sport im Echo des Tages. Heute Abend das EM-Qualifikationsspiel Deutschland gegen Georgien in Leipzig. Deutschland will alles klar machen mit einem Sieg. Ich habe Guido Ringel gefragt, wie sicher der denn wäre.
Also wir müssen einfach mal jetzt nüchtern und realistisch an die Sache rangehen. Deutschland gegen Georgien, das ist jetzt nicht wie der FC Bayern gegen den letzten der Drittligatabelle, aber so ähnlich. Das ist der Weltmeister gegen die Nummer 110 der Weltrangliste. Es wird einen klaren Sieg der DFB-Auswahl geben.
Weltmeister Mario Götze zog sich ja beim letzten EM-Qualifikationsspiel gegen Irland, der Niederlage 0:1, ein Muskel-Sehnen-Außenriss im Bereich der Adduktoren zu und wird fehlen. Mit welchem Team kann Jogi Löw denn heute Abend antreten?
Ja, es gibt noch ein Fragezeichen, und zwar hinter dem Kapitän, hinter Bastian Schweinsteiger, der in Irland, in Dublin ja pausieren musste wegen einer Blessur. Gestern Abend hat er immerhin das Abschlusstraining hier in Leipzig mitmachen können, war dabei, war auch mit guter Laune dabei. Der DFB lässt sich heute noch nicht in die Karten gucken. Mario Götze wird fehlen. Dafür rechnen alle mit Karim Bellarabi, dass er von Beginn an, der Mann von Bayer Leverkusen, von Beginn an dabei sein wird. Das halte auch ich für die wahrscheinlichste Variante. Und ansonsten werden es wohl die sein, die auch gegen Irland ihr Glück versucht haben. Großartige Umstellung hat Bundestrainer Joachim Löw gestern bereits angekündigt, wird es nicht geben.
Die Zeit der großen klassischen Chefs wie Michael Ballack oder Lothar Matthäus ist ja längst vorbei. Und nach der WM haben wir auch Philipp Lahm, Pierre Mertesacker und Miroslav Klose, drei wichtige Spieler, verloren. Können denn Persönlichkeiten wie Thomas Müller und Jérôme Boateng oder Mats Hummels jetzt in diese Rolle hineinwachsen?
Ja, genau, hineinwachsen. Das ist der richtige Ausdruck dafür. Das ist jetzt noch nicht so. Also mit dem Rücktritt von Lahm oder auch einem Mertesacker ist jetzt zwar Luft da, in der sich manche entwickeln können und atmen, aber diese Stellen werden eben nicht sofort besetzt. Das ist eine Aufgabe. Ein Boateng hat zuletzt mit großartigen Leistungen und auch als Wortführer auf sich aufmerksam gemacht. Er ist 27 Jahre alt, gilt als einer der besten Innenverteidiger der Welt. Und das sind die entsprechenden Grundlagen, um eben in eine neue Rolle hineinzukommen. Ich traue ihm das zu. Mats Hummels hat sich selbst zuletzt so ein bisschen angenockt mit, zweifelhaften Aussagen und natürlich auch mit Fehlern, also im sportlichen Bereich, mit anderen Worten. Es kommen vielleicht nicht alle in Frage, aber natürlich ist neben Bastian Schweinsteiger als Kapitän durchaus der Raum dafür, andere sich zu entwickeln und eben auch so eine Leitfigur abzugeben. Ich glaube, dass sich da in den kommenden Monaten einiges tun wird beim DFB.
Guido Ringel mit dem Ausblick auf das EM-Qualifikationsspiel Deutschland gegen Georgien heute Abend in Leipzig. Und Fabian Lüttke hat jetzt die weiteren Meldungen aus der Sportwelt.
In der Formel 1 hat der Gesamtführende Lewis Hamilton den großen Preis von Russland in Sotschi gewonnen. Das bedeutete auf der einen Seite Wangenküsse von Wladimir Putin und Kosakenmütze bei der Siegerehrung. Auf der anderen Seite ist damit die Formel 1 so gut wie entschieden, weil der deutsche Nico Rosberg wegen eines technischen Defektes ausgeschieden war. Oder Formel 1-Experte Jens Gideon, ist dem Briten der Titel noch zu nehmen?
Nur noch sehr theoretisch. Schon in 14 Tagen in Austin, Texas, könnte es soweit sein, dass der Deckel draufkommt auf diesen dritten WM-Titel von Lewis Hamilton, den zweiten in Folge im Mercedes. Er hat 66 Zähler Vorsprung in der WM-Gesamtwertung auf den neuen Tabellenzweiten, auf Sebastian Vettel. Und wenn in Austin Folgendes passiert, dann wäre der Deckel drauf. Hamilton gewinnt vor Rosberg und Vettel wird nur Dritter. Dann hat er, der Hamilton, genügend Vorsprung, um in den letzten drei Rennen nicht mehr einholbar zu sein. Und das ist auch gar nicht so unvorstellbar, denn normalerweise ist Vettel mit seinem Ferrari langsamer als beide Mercedes und Mercedes würde wahrscheinlich dafür sorgen, wenn die Konstellation entsprechend ist, dass Hamilton gewinnt, vor Rosberg Vettel höchstens Dritter wird und dann wäre die WM klar.
Der Ironman auf Hawaii ist legendär und in diesem Jahr hat der deutsche Weltmeister Jan Frodeno dort Geschichte geschrieben. Olympiasieg, WM-Sieg und jetzt auch noch der Sieg auf Hawaii.
Das ist so ein surreales Gefühl, weil man es auch wirklich erst im allerletzten Moment glauben darf. Ich meine, die Geschichte hat ja schon so harte Schicksale verpasst, wo ja auf den letzten 100 Metern die Leute angefangen haben zu kriechen oder sonst irgendwas. Und als es dann endlich soweit war, die Mischung aus Erleichterung. Auf einmal durfte ich einen 50 Kilo Rucksack ablegen.
Hinter ihm landete der Rostocker Andreas Rehlert. 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer laufen. Das ist schon wirklich Wahnsinn.
In der Tat. Vielen Dank, Fabian Wittke. Und das war auch das Echo des Tages. Einen angenehmen Abend wünscht Ferdinand Klien.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.